Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzliche Grüße aus Hanoi, ich bin Don Chiang. Heute hören Sie einen Beitrag über die US-Zölle und erneute Spannungen im Welthandel. In der Briefkastensendung antworten wir auf die Frage von Volker Winschrei über die vietnamesischen Weltkulturerbestätten, die von der UNESCO anerkannt wurden. Zum Schluss der Sendung hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen, zunächst aber die Nachrichten mit Hüsung.
Die Schlagzeilen. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tolem leitet Sitzung zur Restrukturierung von Vinacomin. Der Erfolg einer Parlamentssitzung bemisst sich nicht allein an der Zahl der verabschiedeten Gesetze und Beschlüsse. Entwicklung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette trägt zur Gewährleistung der Energiesicherheit bei. Die Nachrichten im Einzelnen. In Hanoi hat am Mittwoch die Landeskonferenz zur Umsetzung der Beschlüsse der dritten Sitzung des KPV-Zentralkomitees der 14. Amtsperiode stattgefunden. Die Sitzung war online mit den Parteikomitees der Provinzen und regierungsunmittelbaren Städten verbunden und wurde gleichzeitig live über die Kanäle des Radiosenders Die Stimme Vietnams und staatlichen Fernsehsender übertragen. Insgesamt wurden einige Themen auf der Konferenz präsentiert. In seiner Rede sagte KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tolem:
Die Beschlüsse des KPV-Zentralkomitees zielen darauf ab, die Methoden der Führung, der Regierungsführung, der Entwicklung und der Verteidigung des Landes umfassend zu erneuern. Der Parteiaufbau, die Organisationsstruktur und die Personalarbeit müssen dazu beitragen, die Führungs- und Regierungskompetenz sowie die Qualität der Arbeitsabläufe zu steigern. Entwicklungsräume und nationale Ressourcen müssen einheitlich verwaltet und effizient genutzt werden. Das Entwicklungsmodell muss auf Produktivität, Wissen, Technologie, Innovation und den Menschen basieren und eng auf die Gegebenheiten in Vietnam abgestimmt sein. Die Bereiche Landesverteidigung, Sicherheit, Außenpolitik und Umwelt müssen dazu dienen, die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit zu stärken und das Land wirksam zu schützen.
Der Partei- und Staatschef forderte auch, politische Entscheidungen in praxisnahe Aktionsprogramme und Pläne zu konkretisieren. Er hob zudem die Vorbildfunktion sowie die entscheidende Rolle der Behördenleiter hervor und rief zu verstärkten Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf, wobei die Interessen und die Zufriedenheit der Bevölkerung als oberster Maßstab dienen sollen. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tolem hat am Mittwoch in Hanoi eine Sitzung zur Restrukturierung des vietnamesischen Kohle- und Mineralienkonzerns Vinacomin geleitet. Dabei forderte er, den Restrukturierungsplan für 2026-2030 rasch fertigzustellen. Dieser müsse den Beschlüssen über Energie- und Rohstoffentwicklung sowie den Zielen der grünen Transformation und dem Aufbau einer modernen, nachhaltigen Bergbauindustrie entsprechen.
Vinacomin muss zu einem modernen Industrieunternehmen für Energie und Wertstoffe weiterentwickelt werden. Kurzfristig muss die Kohleversorgung für die Wirtschaft gesichert, der heimische Abbau effizient gestaltet und die Importquellen diversifiziert werden. Langfristig soll der Konzern seine Aktivitäten auf die Weiterverarbeitung von Mineralien, neue Wertstoffe und strategische Rohstoffe ausweiten.
Der KPV-Generalsekretär und Staatspräsident forderte zudem mehr Investitionen in Wissenschaft und Technologie, digitale Transformation und Arbeitsproduktivität sowie eine stärkere internationale Zusammenarbeit und eine effizientere Unternehmensführung. Die vierte Sitzung des Ständigen Parlamentsausschusses ist am Mittwoch in Hanoi zu Ende gegangen. In seiner Abschlussrede sagte Parlamentspräsident Chen Ting-men, dass der Ausschuss während dieser Sitzung 28 der 33 Themen der ersten außerordentlichen Sitzung erörtert habe, die vom 3. bis zum 24. August stattfinden soll. Er bekräftigte die Forderung von KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tolem, auf der 3. Sitzung des KPV-Zentralkomitees der 14. Amtsperiode, dass die Umsetzungskapazität bereits bei der Ausarbeitung jener einzelnen politischen Maßnahme verankert sein solle. Dazu der Parlamentspräsident.
Die Behörden müssen diesen Geist gerade bei der Vervollkommnung von Gesetzes- und Beschlussentwürfen anwenden. Dementsprechend müssen die Durchführungspläne sorgfältig ausgearbeitet sowie die Hinweisdokumente und Rahmenbedingungen überprüft werden, um sicherzustellen, dass Gesetze und Beschlüsse unmittelbar nach ihrer Verabschiedung durch das Parlament in der Praxis umgesetzt werden können. Der Erfolg der Sitzung bemisst sich nicht allein an der Zahl der verabschiedeten Gesetze und Beschlüsse. Noch wichtiger ist, ob diese Beschlüsse tatsächlich Engpässe beseitigen, Ressourcen freisetzen, Voraussetzungen für Entwicklung schaffen und das Leben der Menschen verbessern können.
Der UN-Sicherheitsrat hat am Dienstag in New York eine öffentliche Debatte zur Lage im Nahen Osten einschließlich der Palästina-Frage abgehalten. Die Sitzung stand unter dem Vorsitz der Demokratischen Republik Kongo. Der Vizeleiter der Ständigen Vertretung Vietnams bei der UNO, Botschaft Rast, Nguyen Hai Liu, betonte, dass angesichts der Instabilität im Nahen Osten der Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler kritischer Infrastruktur gewährleistet werden müsse. Zudem seien die Sicherheit sowie die Freiheit der Schifffahrt und des Luftverkehrs im Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere dem UN-Seerechtsübereinkommen UNCLOS von 1982 zu wahren. Vietnam begrüßte die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie die Vermittlungsbemühungen Pakistans, Katars, Omans, der Türkei, der Schweiz und weiterer Akteure. Zugleich rief die vietnamesische Delegation alle Seiten zur Zurückhaltung und zur Umsetzung der Vereinbarungen auf. Vietnam bekräftigte es außerdem seine konsequente Unterstützung der legitimen und unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes sowie der Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage der Grenzen von 1967 und im Einklang mit dem Völkerrecht und den betreffenden UN-Resolutionen. Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in der Schweiz hat Vizepremierminister Nguyễn Văn Thắng am Dienstag die Behörden des Kantons Zug sowie den dort ansässigen Risikokapitalfonds Crypto Valley besucht. Bei Gesprächen betonte er, dass Vietnam mit einer Bevölkerung von 100 Millionen Menschen, einer jungen Bevölkerungsstruktur und einem zunehmend dynamischen Ökosystem für Technologie-Startups über zahlreiche günstige Voraussetzungen verfüge, um zu einem attraktiven Standort für Investmentfonds, Technologieunternehmen und internationale Finanzinstitute zu werden. Bemerkenswert sei, dass das Volumen des über Vietnam zirkulierenden Kapitals in Kryptoassets auf jährlich rund 220 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Der stellvertretende Premierminister schlug dem Kanton Zug vor, die Zusammenarbeit mit Vietnam beim Aufbau der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte sowie bei der Vernetzung von Unternehmen in den Bereichen Blockchain und Innovation zu stärken. Er schlug dem Risikokapitalfonds Crypto Valley zudem vor, die Zusammenarbeit mit vietnamesischen Technologie-Startups auszubauen. Alberto Diaz, Vertreter der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, bekräftigte seinerseits die Bereitschaft des Kantons, die Zusammenarbeit mit Vietnam in Bereichen wie Innovation, Fintech, Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sowie der Vernetzung von Start-up-Ökosystemen zu fördern. Das Nanglungszeit-Magazin hat am Mittwoch in Hanoi in Zusammenarbeit mit dem Institut für Marken- und Wettbewerbsstrategie das Forum zum Thema Wasserstoff und die Zukunft der emissionsfreien Industrie organisiert. Daran nahmen Vertreter der Ministerien, Branchen, Kommunen und internationalen Organisationen sowie führende Experten in den Bereichen Energie, Umwelt und Industrie teil. Dabei waren zudem Investoren aus dem In- und Ausland. Die Teilnehmer erörterten unter anderem globale Trends in der Wasserstoffentwicklung, Richtlinien und Entwicklungsrichtungen für Wasserstoff in Vietnam, Entwicklung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette sowie Lösungen zur Beschleunigung des Übergangs zu einer emissionsfreien Industrie. Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, gilt als eine der Säulen des künftigen Energiesystems. Die Entwicklung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette trägt nicht nur zur Gewährleistung der Energiesicherheit bei, sondern eröffnet auch Chancen, Investitionen anzuziehen, technologische Innovationen zu fördern, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Vietnams Verpflichtung zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050 zu erfüllen. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tulum leitet Sitzung zur Restrukturierung von Vinacomin. Der Erfolg einer Parlamentssitzung bemisst sich nicht allein an der Zahl der verabschiedeten Gesetze und Beschlüsse. Entwicklung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette trägt zur Gewährleistung der Energiesicherheit bei. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die US-Regierung hat am 24. Juli neue Zölle gegen 60 Volkswirtschaften verhängt. Zur Begründung warf sie den betroffenen Staaten vor, Importverbote für Güter aus Zwangsarbeit nicht ausreichend durchgesetzt zu haben. Dieser Schritt löst im Welthandel erneut Spannungen aus. Mehr dazu in einem Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Hung Sang.
Das Büro des US-Handelsbeauftragten USTA kündigte die neuen Zölle am 23. Juli an. Sie ersetzen einen vorübergehenden Zusatz von 10%, den der US-Präsident nach dem Gerichtsurteil eingeführt hatte. Seit dem 24. Juli müssten 60 Volkswirtschaften, darunter die wichtigsten Handelspartner der USA, Zölle in Höhe von 10 bis 12,5% zahlen. Laut USTL stützt sich die neuen Maßnahmen auf Paragraph 101 des US-Handelsgesetzes von 1974. Die US-Regierung warf den betroffenen Ländern vor, Verbote von Waren, die unter Zwangarbeit hergestellt werden, nicht ausreichend durchgesetzt zu haben. Ein Zusatz von 10% gilt unter anderem für Waren aus Argentinien, Bangladesch, Großbritannien, Kambodscha und Indien. Für Partner wie die EU, Taiwan, China, Japan, Südkorea und die Schweiz belaufen sich die neuen Zölle zusammen mit den aktuellen Maßbegünstigungszöllen MFN auf insgesamt 10 oder 12,5%. Die restlichen 38 Staaten, darunter China, die Philippinen und Thailand, werden mit 12,5% belegt. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas erklärte dazu.
Wir haben eine Vereinbarung mit den USA unterzeichnet und unsere Verpflichtungen strikt eingehalten. Die Verhandlungen waren keineswegs leicht. Für uns ist das von großer Bedeutung, denn es geht um Kalkulierbarkeit. Aus diesem Grund forderten auch die Unternehmen ein greifbares Ergebnis und eine ausgehandelte Lösung. Schließlich ist Kalkulierbarkeit allemal besser als im Unklaren darüber zu sein, was die Zukunft bringt.
Der Vorwurf der Zwangarbeit stößt bei den meisten betroffenen Partnern auf Unmut und scharfe Proteste, da sie als wenig überzeugend gelten. Der australische Handelsminister Don Parrell betont.
Lassen Sie mich betonen, wie enttäuscht wir über die Entscheidung des US-Handelsbeauftragten sind, die Zölle auf einige australische Produkte, die in die Vereinigten Staaten exportiert werden, zu erhöhen. Wir halten dies für nicht gerechtfertigt. Wir sind der Ansicht, dass Australien unter allen Ländern der Welt das Thema der modernen Sklaverei ernst nimmt und dies auch weiterhin tun wird.
Internationale Beobachter werten die Maßnahme der US-Regierung als alten Wein in neuen Schläuchen. Die Berufung auf die Bekämpfung von Zwangarbeit wird als juristisches Deckmantelchen mit einem vierjährigen Überprüfungszyklus betrachtet, um eine dauerhafte Zollmauer aufrechtzuerhalten. Think Tanks wie die Global Check Research Initiative in Neu-Delhi oder das Progressive Policy Institute in Washington kritisieren, dem USTL-Bericht fehle es an konkreten Beweisen für Zwangarbeit in den einzelnen Ländern. Auch für die US-Wirtschaft selbst bringen die Zölle kaum Vorteile, auch wenn das Weiße Haus das Gegenteil behauptet. Clint Stephen Jr. von der regionalen Handelskammer von Detroit im US-Bundesstaat Michigan erklärt.
Wir sprechen regelmäßig mit Unternehmen und besuchen Fabriken im ganzen Bundesstaat. Was sie wirklich brauchen, ist Sicherheit in ihren Lieferketten und Planungssicherheit. Doch genau das fehlt, wenn die Handels- und Zollpolitik mit vielen Ländern, insbesondere mit unserem direkten Nachbar Kanada, so unberechenbar ist. Dabei ist genau diese Stabilität für die Zukunft unerlässlich.
Schätzungen der US-Notenbank Fed in New York und des Progressive Policy Institute zufolge werden die Importeure 90% der zusätzlichen Kosten, schätzungsweise 100 Milliarden US-Dollar jährlich, an die amerikanischen Verbraucher weitergeben. Aus Sorge vor diesem Szenario hat das Weiße Haus zahlreiche Ausnahmen gewährt. Befreit sind unter anderem Düngemittel und bestimmte Kraftstoffe, deren Preise wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran stark steigen, sowie ausgewählte Lebensmittel, Autos, Metalle und Pharmazeutika.
Die Briefkastensendung des deutschsprachigen Programms.
Liebe Grüße zur Briefkastensendung der Stimme Vietnams. Mein Name ist Ngoc Nguyen. Liebe Freunde, wir freuen uns sehr über weitere E-Mails und Briefe von Hörern aus Deutschland, Bangladesch und Indien, unter anderem von Reinhard Schumann aus Gomorn, Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, Dieter Leupold aus Leipzig, Burkhard Müller aus Hilden, alle in Deutschland, Mitte Nainchi Mudin und Shivendu Pol aus Westbengalen in Indien und Didarul Iqbal aus Sylhet in Bangladesch. Aus Schmitten hat Lutz Winkler uns geschrieben.
Sehr interessant fand ich den Beitrag über die Ingwerkekse. Bei uns ist Ingwer immer im Haus. Wir benötigen ihn für Tee oder als Zugabe zum Essen, aber auch bei Magenproblemen hilft das Kauen eines kleinen Stückchens Ingwer. Daher fand ich die Variation Ingwer zu Ingwerkeksen zu verarbeiten als eine schöne Anregung. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Die Briefkastensendung.
Bürgermeister aus Dillingen hat in seinem E-Mail uns gefragt.
Vielleicht könnten Sie in einer der Briefkastensendungen etwas über die vietnamesischen UNESCO-Weltkulturerbestätten berichten. Ist bestimmt auch für die anderen Hörerfreunde interessant.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Wilsrei, die von der UNESCO anerkannten Welterbestätten in Vietnam umfassen alle drei Kategorien: Weltnaturerbe, Weltkulturerbe und gemischtes Weltkultur- und Naturerbe. Davon ist der Titel des Welterbes die prestigeträchtigste und am längsten bestehende Auszeichnung. Gegenwärtig besitzt Vietnam 9 von der UNESCO anerkannte Welterbestätten. 6 davon sind Kulturerbestätten, 2 sind Naturerbestätten und 1 ist eine gemischte Welterbestätte. Darunter sind der Phong Nha Ke Bang Nationalpark und die Ha Long Bucht Naturerbestätten. Der Gedenkstättenkomplex der Kaiserstadt Hue, die Anstatt von Hội An, das Heiligtum von Mỹ Sơn, der Gedenkstättenkomplex der Thăng Long Citadelle, die Zitadelle der Hồ Dynastie sowie der Landschaftskomplex in Từ, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc sind Kulturerbestätten. Der Landschaftskomplex Tràng An ist die einzige gemischte Welterbestätte in Vietnam und Südostasien sowie eine der wenigen für sich von der UNESCO anerkannten gemischten Erbestätten. Heute stellen wir Ihnen drei Vertreter der drei Kategorien der Welterbestätten in Vietnam vor. Im Juli 2003 hat das UNESCO-Welterbekomitee den Phong Nha Ke Bang Nationalpark zum ersten Mal nach den Kategorien für Geologie und Geomorphologie in die Welterbeliste eingetragen. Der Park bewahrt viele wichtige historische Belege für die Veränderungen der Erdkruste. Im Juli 2015 wurde der Phong Nha Ke Bang Nationalpark von der UNESCO zum zweiten Mal als Weltnaturerbe anerkannt, diesmal nach zwei Kriterien: Ökosysteme und biologische Vielfalt. Der Park in der Provinz Guangxi hat eine Gesamtfläche von über 126.000 Hektar, die den größten Urwald auf Kalksteinbergen in Vietnam beherbergt. Er verfügt über ein System von etwa 300 großen und kleinen Höhlen und weist eine hohe biologische Vielfalt auf. Mehr als 90% der Fläche sind von Wald bedeckt, der den Lebensraum für viele seltene Arten wie Tiger und Gaure bindet. Der in Hanoi gelegene Gedenkstättenkomplex der Thăng Long Citadelle zählt zu den wichtigsten historischen und archäologischen Städten Vietnams und gehört seit 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der herausragende universelle Wert dieses Erbes zeigt sich in drei Aspekten: seine jahrhundertelangen Kulturgeschichte, seine ununterbrochenen Kontinuität als politisches Machtzentrum und der außergewöhnlichen Vielfalt seiner archäologischen Fundschichten. Dank seines außergewöhnlichen universellen Werts hat die UNESCO den Landschaftskomplex Tràng An 2014 als Weltkultur- und Naturerbe ausgezeichnet. Die Stätte besticht durch drei zentrale Merkmale: ihre einzigartigen geologischen Formationen, historische Zeugnisse für das menschliche Sich-Anpassen an den Klimawandel über Jahrtausende hinweg sowie ihr reiches historisches und kulturelles Erbe. Der Landschaftskomplex Tràng An befindet sich in der Provinz Ninh Bình. Er liegt auf einer Fläche von über 12.000 Hektar und besteht aus drei Schutzgebieten: dem historischen und kulturellen Komplex der alten Hauptstadt Hoa Lư, dem Landschaftsgebiet Tràng An Tam Cốc Bích Động sowie dem Sonderwaldgebiet Hoa Lư. Dies ist eine der wenigen Regionen in Südostasien, die archäologische Belege für eine ununterbrochene Besiedlung durch den Menschen über verschiedene Epochen hinweg aufweist, von der Vorgeschichte über die Steinzeit bis hin zur historischen Zeit.
Die Briefkastensendung.
Liebe Hörer, wir hoffen, dass wir Ihnen in der Briefkastensendung heute interessante Informationen übermittelt haben. Wir freuen uns auf Ihre Briefe und Fragen. Schreiben Sie bitte an Deutsche Redaktion VV Bartierstraße 45 Hanoi, Vietnam zu unserer E-Mail-Adresse deutsch-vv@yahoo.com und via Webseite vvworld.vn. Bis zum nächsten Mittwoch.
Voice of Vietnam, VOV 5, vielfältige Informationen aus erster Hand.
Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Die Reiseplattform Agoda hat Hue als eines der außergewöhnlichen Reiseziele Asiens für die traditionelle Küche ausgezeichnet. Ausschlaggebend sind die Verbindung von Hof- und Volkküche sowie die feine Kochkunst der ehemaligen Kaiserstadt. Laut Agoda spiegelt die Küche Hues die Zeit wider, als die Stadt unter der Nguyen-Dynastie Hauptstadt Vietnams war. Spezialitäten wie gedämpfte Reisküchlein im schützenden Bengbeo und Hue-Rindfleischnudel stehen für den feinen Geschmack, die kunstvolle Präsentation und die sorgfältige Zubereitung der Gerichte. Im Wohnviertel Quyen in der zentralvietnamesischen Provinz Gia Lai ist am Dienstag die 15. nationale Clubmeisterschaft im traditionellen vietnamesischen Kampfsport eröffnet worden. Daran nehmen 33 Mannschaften teil, darunter 29 aus Vietnam und 4 internationale Teams mit insgesamt mehr als 900 Delegationsleitern, Trainern und Athleten. Das Turnier bietet den Athleten Gelegenheit zum fachlichen Austausch und soll zugleich die Zusammenarbeit beim Erhalt und bei der Förderung des traditionellen vietnamesischen Kampfsports stärken. In Hanoi ist am Dienstag der Vietnamesische Pickleball-Verband für die Amtszeit 2026-2031 offiziell gegründet worden. Pickleball hat in den vergangenen Jahren in Vietnam stark an Beliebtheit gewonnen. Der neue Verband soll Organisationen und Aktive vernetzen, die Entwicklung von Pickleball koordinieren, die fachliche Qualität verbessern und die internationale Zusammenarbeit fördern. Die Gründungsversammlung wählte einen 37-köpfigen Vorstand. Zum ersten Präsidenten des Verbandes wurde Le Van Thanh, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Dong Lực Gruppe, gewählt.
Das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.